bist Führungsperson und denkst beim Wort Vereinbarkeit einfach gerade an Mami, Papi und Teilzeit, dann lass dir die Folge vom Resilient Company Podcast unbedingt an. Denn Vereinbarkeit ist viel mehr. Es geht in dieser Folge unter anderem um Leute mit Pflegeaufgaben, mit sportlichen Zielen, mit ehrenamtlichem Engagement und um Söhnige, die mitten in einer Weiterbildung stecken. Also Menschen in deinem Team, in deinem Unternehmen. Checkst? Wir reden darüber, warum echte Vereinbarkeit nicht ein Bonus ist, sondern es muss. Warum Unternehmen, die auf die Lebensrealitäten von ihren Mitarbeitenden eingehen, langfristig erfolgreicher sind. Und warum alle gleich behandeln oft nichts mit echter Fairness zu tun hat. Konkret, kritisch und mit klaren Beispielen für Führungspersonen, die nicht nur Arbeitsplätze gestalten wollen, sondern sich bewusst sind, dass sie verantwortlich sind für komplette Lebensräume. Und für all die sich fragen, wie Menschlichkeit zu unternehmerischem Erfolg wird.
Chevy, herzlich willkommen im Reseda hier in Zürich.
Mega schön.
Diesmal nicht aus dem Kinderzimmer. Mhm. Wer unsere letzten zwei Podcasts gehört hat, weiß, dass wir diese im Kinderzimmer deiner Töchter aufgenommen haben. Nämlich aus dem Grund, dass deine Frau zu der Zeit hochschwanger war.
Genau.
Und wir uns gedacht haben, wenn es jetzt jeden Moment soweit ist, dann können wir abbrechen und ihr könnt sofort ins Spital. Ist das dritte Kind inzwischen da?
Ja, genau. Es hat nur ein paar Tage gedauert, bis es dann losgegangen ist. Aber das ist mittlerweile da, genau, seit dem 10. Mai. Das dritte Mädchen bei uns in der Familie. Also drei Girls rund um mich herum und eine Dame natürlich, nicht vergessen. Ja, alles gut gelaufen. Mega happy, ja.
Wunderbar. In dem Sinne nochmal vielleicht herzlichen Glückwunsch.
Danke vielmals.
Zum, ja, merci. Erfolgreich geborenen.
Der Start, ja. Der Start,
genau. Wunderbar.
Schwierigkeiten kommen ja erst.
Großes Thema daraus ist aber Vereinbarkeit, oder? Wir haben das da auch kurz diskutiert und gesagt, hey, es ist super schön, dass wir das machen können. Ist natürlich zu zweit auch immer ein bisschen einfacher, wenn man sich nur mit zwei Leuten untereinander koordinieren muss. Aber uns ist es wichtig, dass wir unsere privaten Lebensumstände auch mit dem, was wir beruflich machen, zusammenbringen können. Jetzt könnte man meinen, irgendwie Vereinbarkeit, ja, das Thema von Familien. Ich schalte jetzt ab. Nein, es ist eben nicht nur das Thema von Familien, oder?
Wir machen natürlich nicht einen Podcast, wo du mir einfach Fragen stellst und ich dir versuche zu erklären, wie wir es daheim machen. Familie ist natürlich ein grosses Thema in der Vereinbarkeit. Aber wie du richtig sagst, es wird manchmal fast auch ein bisschen zu stark nur auf das reduziert. Und alle anderen haben ja nichts zu vereinbaren. Sondern da gibt es ganz viele andere Lebensumstände und ähnliche Fragen von der Vereinbarkeit natürlich aufkommen. Das darf man nicht vergessen.
Genau, und das fängt bei jedem persönlich an. Oder wenn ich nur an mich denke, ich bin ohne Familie, ich habe keine Kinder. Aber ich weiß es auch mega zu schätzen, dass wir dienstags morgens joggen gehen können. Und eigentlich jeder weiß und auch akzeptiert, dass man mir vor 9 Uhr keinen Termin einstellen muss.
Zum Beispiel, genau.
Oder auch, dass ich die Chance nutzen kann. Es mag jetzt irgendwie simpel klingen, aber dass ich nicht abends in einer Rush-Hour, wenn alle Feierabend haben, noch einkaufen gehen muss, sondern die Möglichkeit habe, ich weiß, ich habe vielleicht am Vormittag oder am Nachmittag ein gutes Zeitfenster, wo nichts Dringendes erledigt werden muss, dass ich mir da eine halbe Stunde rausnehmen kann und einfach mal einkaufen gehen kann. Und das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr einfaches Beispiel.
Weil Seniorinnen und Senioren gehen dann posten, wenn alle anderen auch gehen posten, die würden ja in diesen Zeitfenster können, darum wir amigs versuchen, in diesen Zeitfenster zu gehen, weil es sonst von Seniorinnen und Senioren... Nein, nee, wir müssen kein Bashing machen gegen Seniorinnen und Senioren.
Nein, aber ich muss sagen, es ist auch noch entspannt, weil die haben die Ruhe weg beim Einkaufen. Muss man mal ausprobieren, morgens um 7:30 schon in den Korb zu laufen. Da trifft man auch gerne Senioren an und die haben die Ruhe weg. Das gibt auch ein gutes Gefühl. Okay. Kann man entspannter einkaufen. Das ist auch schön. Aber das ist nur eine Randnotiz.
Genau, das sind so Annehmlichkeiten, wenn man eben Vereinbarkeit hat, also Flexibilität in ihrem Beruf. Sicher ein Privileg, wo wir zwei können haben. Aber es gibt ja noch Personengruppen, wo nicht nur das ein nice to have ist, sondern wirklich notwendig.
Genau, wir sprechen da eben nicht nur von Familien. Wir sprechen auch von Personen, die Angehörige zu Hause haben, die sie pflegen müssen. Ob es jetzt die Eltern sind, die Großeltern, pflegebedürftige Kinder, ein pflegebedürftiger Partner. Das sind alles Menschen, die ein bisschen mehr Flexibilität in ihrem Leben brauchen. Aber auch nicht nur Krankheitsfälle. Oder es gibt Menschen, die nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten, die andere Prioritäten noch im Leben setzen und sagen, ja, es ist okay, ich kann mit einem 80%-Lohn zum Beispiel oder 70, 60% Teilzeitlohn komme ich gut hin, habe aber die andere Zeit noch die Möglichkeit, andere Dinge zu realisieren in meinem Leben. Es gibt da auch, ich meine, Profisportler oder wenn wir jetzt gerade an die Schweiz denken.
Sind oder eben Semiprofi.
Also, oder Semiprofi, genau, aber gerade in der Schweiz oder sind wir nicht auf einem Niveau, wo jeder Profisportler automatisch davon nicht, genau. leben kann. Oder? Und die haben alle noch normale Jobs. Ich komme aus dem Frauenfußball. Ja, als meine Freundinnen, die es weitergeschafft haben, als ich angefangen habe, im Profisport unterzukommen, die haben alle nebenbei noch eine Ausbildung gemacht und haben geschaut, wie sie die Ausbildung eben mit dem Trainingsplan vereinbaren genau. können. Aber auch nicht nur das, auch wenn ich wieder an Individuen denke. Leute, die sich weiterbilden wollen. Mein Partner, mein Ehemann jetzt
Ehemann, neu. Auch Gratulation zurück, genau.
Jetzt habe ich gerade gestrauchelt in meinem Wording. Moment, ich brauche gar nicht mehr.
Ist auch noch ganz sagen. Frisch, muss man sagen. Darum, du darfst dich gerne. Hast noch ein Zeitframe, wo dich darfst dran gewöhnen.
Wunderbar. Mein Mann schafft zum Beispiel in der Gastronomie, oder? Und er wird sich auch gern weiterbilden. Aber wir kennen alle Arbeitszeiten in der Gastronomie. Mhm. Das ist schwierig. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ja, ich kriege zwingend oder fix einen Freitag frei, weil ich da Schule habe. Schule ist häufig dann auch irgendwie Freitag, Samstag, sehr auch an Büroalltag angepasst.
Vereinbarkeit in der Gastronomie könnte man einen eigenen Podcast drum machen wahrscheinlich. Vielleicht nehmen wir das mal auf. Das ist ein Megathema.
Genau. Und das sind so Themen, oder? Einfach nur Weiterbildung. Alles, was irgendwo sonst außerhalb des Arbeitsalltags mit Doings, die jetzt einfach erledigt werden müssen, zu tun haben, die irgendwo in die Lebensphase vielleicht auch einspielen.
Und es gibt ganz viele Themen, du hast jetzt schon ganz viel angesprochen. So Ehrenamtlichkeit finde ich auch, vor allem auch in der Schweiz, noch ein ganz wichtiges Thema. Also wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben vielleicht am Abend auf dem Platz stehen und das Nachwuchstraining leiten oder auch Tixi-Taxi fahren, wo sozial, gesellschaftlich eine hohe Relevanz hat. Und man darf nicht vergessen, du hast zwar natürlich jetzt auch das aufgezählt, wie so vielleicht eigene Bedürfnisse oder eigene Lebenssituationen, aber die Menschen nehmen ja immer auch alles mit zum Beruf. Also die nehmen einen Rucksack mit Erfahrungen, mit Wissen aus so einem Bereich, wo nicht irrelevant ist fürs Unternehmen. Also es wird einfach nur so, Vereinbarkeit, geben wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein bisschen Raum, damit sie sich ein bisschen entfalten können. Auch die Thematik, die du ansprichst, ja, ich will irgendwie nur 80% arbeiten, weil ich habe noch ein paar Hobbys oder auch eben soziale Engagements. Das ist ja immer auch etwas, was man dann mit ins Unternehmen kann bringen kann. Also das Unternehmen, und darüber werden wir sicher heute diskutieren, kann unter Umständen auch davon profitieren, dass die Rucksäcke alle zusammen ins Unternehmen bringt. Also ich will schon von Anfang an einfach wie auch in unserer Diskussion so den Finger drauf legen, dass es eben nicht das Entweder-Oder ist. Das ist Geschäft, das ist privat, sondern das ist, kommt am Schluss irgendwie zusammen. Und die Frage ist, wie man mit dem umgeht und vielleicht sogar davon profitiert als Unternehmen.
Finde ich gerade das richtige und grandiose Stichwort. Darum geht es nämlich letztendlich. Denn wer jetzt zuhört und sich vielleicht denkt, ja, Vereinbarkeit, schön und gut, ich habe ja aber das Unternehmen zu leiten. Und letztendlich haben die alle einen Arbeitsvertrag und die müssen liefern und die müssen einfach sicherstellen, dass ihre Aufgaben erledigt sind, schließt sich das nicht aus. Es herrscht immer noch viel in den Köpfen die Meinung vor, Arbeit gegen Lohn. Auch wieder die ganze Homeoffice-Thematik, wenn sich der Chef aufregt, dass am Nachmittag die Person 3 Stunden beim Friseur ist und irgendwo nicht den Horizont hat, ob sie das vielleicht nachher noch nachschaffen kann, aber so eben Privatleben mit Job vereinbaren konnte. Und das ist ein Stichwort Arbeit gegen Lohn.
Oder genau, das ist, das Beispiel schnell, oder? Ich meine, auch da, kurze Randnotiz, wenn sich eine Chefin oder ein Chef über im Kalender, der Fall hat es ja vor ein paar Monaten gegeben, ist auch durch die Medien gegangen, irgendwie 3 Stunden blockiert hat für Friseur und sich darüber aufregt, ist das Kernproblem ja, dass er oder sie ein Kommunikationsproblem mit der Mitarbeiterin hat. Mhm. Weil vielleicht kann man das einfach mal schnell klären. Du, was machst du denn in 3 Stunden? Und dann ist, also ich glaube, das ist vor allem ein Kommunikationsproblem. Gut, Klammer geschlossen. Aber genau, das haben wir auch da wieder, ist die Frage, welchen Rucksack nimmt man mit? Man hat Menschen in seinem Unternehmen. Und ja, da sprichst du sich ja, es ist nicht nur ein Familienthema, sondern eigentlich ist Vereinbarkeit ein Menschenthema. Mhm.
Richtig.
Hast du mir vorher eine Frage gestellt?
Ich habe dir vorher eine Frage gestellt.
Gut, kannst du mir sie nochmal stellen? Ich habe gemerkt, ich hätte auf etwas antworten und ich könnte es irgendwie vergessen.
Letztendlich möchte ich darauf hinaus, dass eben es nicht darum geht, einfach zu sagen, ja, es ist Arbeit gegen Lohn, sondern genau. Du hast den Input gegeben, dass es eben letztendlich etwas ist, was die Menschen mit ins Unternehmen bringen. Alles, was in ihrem privaten Umfeld passiert, tragen sie mit ins Unternehmen. Und jeder Unternehmer, der jetzt da draußen sitzt und sagt, nein, ich habe hier Arbeit gegen Lohn, ja. Die sollen einfach ihren Arbeitsvertrag erfüllen und ihre Doings machen, kein Interesse daran, was sie im Privatleben tun, liegen unserer Meinung nach einfach ein bisschen auf der falschen Spur.
Genau, und finde ich mega wichtig, dass man das schnell einordnet, weil also auch meine persönliche Meinung ist ja nicht, alle Menschen müssen ihr Privatleben ins berufliche Leben reinbringen. Und ich bin auch ein bisschen kritisch über, ja, wenn Unternehmen oder Teams sagen, ja, wir sind wie eine Familie. Das muss man auch wieder fragen, was ist der Familienbegriff und so. Also wir funktionieren wie eine Familie. Ich will nur sensibilisieren, dass jeder Mensch einen Rucksack hineinbringt. Und man miteinander muss abmachen, wie viel von dem Rucksack wird auf den Tisch gelegt und wie viel auch nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Aber was man nicht machen kann aus meiner Sicht, komm bitte, das ist echt vorbei und all die Chefinnen und Chefs draussen, die das so sehen, wie du sagst, mit Arbeit gegen Lohn, hört auf. Das ist einfach, das ist von vorgestern und wir können über ein paar so Sachen diskutieren, aber hört auf mit dem. Das sind Menschen, die Menschen bringen, wie gesagt, einen Rucksack mit und man muss definieren, wie viel von dem Preis geben wird, aber das hat alles einen Einfluss. Wenn ich mega gut drauf bin, weil mein drittes Kind gekommen ist und ich vor Energie strotze, hat nichts mit dem Job zu tun, weil es jetzt gerade lässig ist, sondern und ja, jetzt kann es auch mal sein, dass ich 3 Nächte schlecht geschlafen habe, auch das hat einfach einen Impact, wie das ist. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, hör auf, Kinder bekommen, dann muss ich mich auch nicht als Unternehmer um Vereinbarkeit kümmern. Ja, okay, wenn das die Diskussionsebene ist, dann glaube ich wirklich, dann können wir aufhören. Und Arbeit gegen Lohn, ja, dann kommen natürlich irgendwie Milton Friedman in den Sinn, der 1970 New York Times, glaube ich, ein Essay war, wo er den Kapitalismus ein bisschen auf ein neues, anderes Level gebracht hat und gesagt, hey, ein Unternehmen ist eigentlich nur verpflichtet gegenüber den Eigentümern, also Shareholder-Value-Ansatz ist dann so richtig gross aufgekommen. Gar kein Gegner von Kapitalismus, aber von dieser Art von Kapitalismus, weil es eben die Menschen völlig aussen vor lässt. Und das, ja, okay, da bereichert sich ein paar, den Menschen geht es aber nicht gut und ich bin klar der Meinung, ein Unternehmen hat nicht nur die Verpflichtung gegenüber den Eigentümern und Gewinnmaximierung, sondern gegenüber den Menschen, die sie im Unternehmen haben, weil ohne die Menschen können sie nicht erfolgreich sein. Ohne die Menschen, die eben wieder, ich nehme nochmal das Beispiel vom Rucksack, das in das Unternehmen reinbringen, das Gebilde ist von Menschen, die zusammenkommen zu einer Organisation, zu einer Interessensgemeinschaft. Wenn man das nicht ernst nimmt, dann gibt es einfach keinen nachhaltigen Erfolg. Ja, dann rasselt man die Menschen durch und drückt die Zitronen aus. Aber komm, jetzt ist jetzt einfach vorbei. Jetzt können wir einfach mal wieder in unserer Gesellschaft sowieso menschlicher sein und zu dem können wir heute sicher auch noch mit dieser Menschlichkeit eben unternehmerischer erfolgreicher sein. Das ist eben der Punkt. Und darum hört es einfach nicht bei Arbeit gegen Lohn auf. Das ist einfach falsch. Das ist ein Teil davon, aber reduziert auf das ist es komplett falsch.
Es ist ein Teil davon und man muss wie verstehen, dass der Mensch ja das Instrument ist, um den Shared Value überhaupt produzieren zu können.
Genau.
Und wenn man am Mensch arbeitet oder mit dem Menschen vor allem arbeitet, dann ist der Shared Value einfach viel größer im Endeffekt.
Absolut. Und dann kommen wir zum Wort Vereinbarkeit zurück. Also muss ich als Unternehmen mir doch Gedanken machen, wenn ich mal entschieden habe, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter bei mir, bei uns anfängt, weil der Rekrutierungsprozess gesagt hat, ah, die hat ein paar Skills, die brauchen wir in unserem Unternehmen. Also schon im Rekrutierungsprozess, aber spätestens dann, wenn ich den Menschen bei mir habe, dass ich mir überlege, was für ein Umfeld kann ich bieten, damit wir so erfolgreich wie möglich sind. Und nur quartalsweise auf die bestmöglichen Zahlen, ja, okay, ein Quartal gut, das andere Quartal gewinnen wir das eine Quartal gewinnen wir und das andere Quartal verlieren wir. Come on. Vor allem, wenn wir dann auch noch so ein bisschen auf KMU-Ebene das diskutieren, auf Schweizer Unternehmen und vielleicht mal irgendwelche amerikanische oder sonstige Gegebenheiten, chinesische Gegebenheiten auf der Seite lassen, dann muss es eigentlich draussen das Interesse sein von Unternehmerinnen und Unternehmern, ein Umfeld zu bieten, wo die Menschen richtig performen können. Die Menschen und nicht die Maschinen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
Sehr, und jetzt kann man sagen, häufig kommt das Argument Arbeitgeberattraktivität oder Employer Branding. Jetzt kann man sagen, okay, je nach Branche, wir sind ja gerade wieder auf einem Arbeitgebermarkt bei uns in der Branche. Ich habe genug Bewerbungen. Ich kann die Arbeitgeberattraktivität ein bisschen schleifen lassen. kann ich den Gedanken kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ja, ich habe ja genug Leute, die kommen. Was damit aber zusammenhängt, sind zum Beispiel Rekrutierungskosten, oder? Wenn ich genug Leute habe, ist es vielleicht auch schwieriger, die richtigen Personen zu finden, die die Expertise mitbringen, die ich mir wünsche. Wenn ich dann feststelle, ja, Probezeit, 2-3 Monate, irgendwie, es wuppt nicht, die Person kommt nicht rein, findet nicht den richtigen Anschluss. Ich merke vielleicht auch, dass ich im Bewerbungsgespräch die falschen Fragen gestellt habe oder vielleicht Dinge nicht ganz erkannt habe, muss mich von der Person trennen. Ja, dann habe ich trotzdem Rekrutierungskosten. Dann kann es sein, dass da 50 weitere in der Schlange stehen, aber es kostet mich ja trotzdem. Und
viel Geld, das muss man ganz klar sagen.
Viel Geld, genau. Und wenn ich aber die Arbeitgeberattraktivität hochhalte und einen Prozess entwickle, wo ich Vereinbarkeit mit reinbringe, wo ich einen Prozess entwickle, wo ich genauer auch auf den Menschen schauen kann, was bringt der mit, wie passt der ins Unternehmen, entspricht der unsere Wertevorstellung und, dann habe ich ein Potenzial, Rekrutierungskosten zu senken, egal ob ich mich auf einem Arbeitgeber- oder auf einem Arbeitnehmermarkt befinde. Mhm.
Also, du bringst schon ein ganz klares Argument, warum es sinnvoll ist, sich mit Vereinbarkeit auseinanderzusetzen als Unternehmen. Aber ehrlicherweise, und du kennst meine Meinung dort, mache ich ja gerne nochmal vielleicht einen Schritt ins Grundsätzliche. Oder? Ich meine, ich verstehe ja eigentlich gar nicht so genau, warum man die Vereinbarkeit in unserer Gesellschaft so muss verkaufen. Oder? Also, KMU, ich bin gleich nochmal bei der Familie, KMU-Handbuch, Beruf und Familie, ich glaube, so heisst es. Oder Familie und Beruf, oder? Mit ein paar spannenden Tools oder Hinweisen, welche Werkzeuge das man anwenden kann, um Arbeit vereinbar zu machen, schrägstrich das Unternehmen attraktiv zu machen, so wie du das vorher jetzt in dem Sinn auch gesagt hast. Das Paradox dabei ist ja für mich irgendwie, man muss verargumentieren, dass Vereinbarkeit etwas bringt. Und das ist einfach ein also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Vereinbarkeit etwas bringt. Weil ich habe ja den Mensch da und Sabrina weiss ich ganz genau, was die liefern kann. Und die bringt, wie gesagt, irgendwie ein Umfeld mit, wo sie sich bewegt. Also bis zu einem gewissen Grad, was in meinen unternehmerischen, in unseren unternehmerischen Möglichkeiten liegt, muss ich doch einfach selber motiviert sein, dir ein Umfeld zu bieten, dass du es super kannst performen. Weil das bringt man meinem Unternehmer am meisten. Also warum muss ich Vereinbarkeit überhaupt mit guten Argumenten verkaufen gegenüber Unternehmer. Es ist für mich logisch, dass ich mich mit dem Thema Vereinbarkeit auseinandersetzen muss. Jetzt ist es nachher pro Unternehmen halt anders. Und die einen machen mehr und die anderen weniger. Das muss man immer anschauen. Aber so, dass ich muss jetzt aufliegen. Also der Staat listet auf, welche Tools gut sind für Vereinbarkeit und was es einem Unternehmen bringt. Ich als Unternehmer muss ich mit Vereinbarkeit von Grund auf einfach auseinandersetzen. Alles andere ist einfach nur doof. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß sehr gut, wie du meinst. Und das ist genau das Problem. Das haben Unternehmen, die checken das nicht. Wir haben immer wieder auch den Fall, dass, wenn wir jetzt in Gesprächen sind, wenn wir in Wertecheck sind, wenn wir Prozesse durchlaufen mit Unternehmen, dass man gern einfach auch über andere meckert. Oder? Und das ist so ein gutes Beispiel, auch zum Thema Vereinbarkeit. Man hat vielleicht irgendwo in einem Unternehmen das Gefühl, in der Chefetage, man macht und macht und macht und hat noch die Überstunde dran gehängt und noch diese und man bringt den ganzen Effort mit ins Unternehmen, alles, was man hat, je nach Level und merkt aber, ja, die anderen vielleicht nicht so. Und deshalb pushe ich da und noch mehr, mecker vielleicht darüber, dass sie die Aufgaben nicht erfüllen, nicht in dem Zeitrahmen, wie ich es mir vorstelle, weil, ja, ein Arbeitsvertrag hat in der Regel auch begrenzte Stunden und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist vielleicht nicht bereit, jede Woche 10 extra gratis Stunden
wenn dran zu hängen. Wenn wir schon bei Lohn gegen Arbeit,
ja,
oder?
Genau.
Dann kann man auch von dieser Seite theoretisch konsequent sein, aus Arbeitnehmersicht.
Genau. Richtig, und das ist genau das Problem. Ich habe das Gefühl, man bringt etwas rein und hat automatisch die Erwartungshaltung, dass alle anderen das ja auch müssen im Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Kernproblem auch und lässt sich gut transferieren als Beispiel auf Vereinbarkeit. Weil man hat wie das Gefühl, ja, für mich stimmt's ja, vielleicht in der Führungsposition.
Ja.
Warum soll ich jetzt für andere Alternativmodelle?
Das ist wieder die fehlende Empathie von Führungspersonen, die man im Leadership einfach braucht. Und was du auch ansprichst, ist ja, wenn ich nochmal den Link mache zu dem KMU-Handbuch, können wir auch in den Shownotes verlinken, für die das nicht kennen. Und zu praktischen Tools kommen wir jetzt dann gerade noch. Ich frage dich jetzt dann gerade noch ab, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Aber spannend ist auch, und das sprichst du ein bisschen an, ist wie, ich glaube, das letzte Kapitel ist irgendwie Kultur und Wert, wo man so etwas auch, also die Vereinbarkeit in dem Sinne auch kann fördern, in dem, dass man das vorlebt. Und das ist ein bisschen der Fehler aus meiner Sicht in dem Handbuch. Neben dem, dass es wertvoll ist, weil es aufzeigt, was es für Möglichkeiten und Tools schon gibt. Aber das muss ein Anfang, oder? Also, wir müssen zuerst über verschiedene Möglichkeiten reden und am Schluss, übrigens, wäre noch gut, wenn man sie in der Kultur verankert. Nein, zuerst verankern wir sie in der Kultur. Dann kommen solche Fragen vielleicht eben auf. Wo passt das, wo nicht? Wo ist der eine vielleicht ausgenutzt? Oder wie sieht der sie, was andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht? Und dann auf Basis von dem kommen wir schon halt zu heutzutage möglichen Werkzeugen, die man einsetzen kann, damit Sexfamilien oder andere Themen vereinbarer sind. Was sind so die klassischen Sachen, wo du sagst, die sind bewährt, mit denen kann man arbeiten, um ein Unternehmen da gut aufstellen und dann gleich halt wieder verkäuferisch attraktiv zu machen für Mitarbeiter?
Ja, da gibt's natürlich eine Vielzahl. Also, wenn ich jetzt spontan einfach, oder wir haben Teilzeitmodelle, ganz klassisch. Momentan am liebsten bei Eltern oder am meisten gewünscht von Eltern, aber auch von unserer jüngeren Generation. Momentan hauptsächlich Gen Z, aber Generation Alpha steht direkt hinten dran, oder? Die werden auch alle älter. Wir haben Co-Leitung, wir haben Job-Sharings, wir haben Top-Sharings.
Mega spannend, ja.
Wir haben aber auch flexible Arbeitszeitmodelle, wo man sich nicht von 9-to-5 klassischen Arbeitszeiten lenken lassen muss, wo die Aufgaben auch, die Möglichkeit eben auch, selbst Beschäftigungen, wo man von 9-to-5 im Kundenservice zum Beispiel erreichbar sein muss, können eine gewisse Flexibilität mitbringen, indem man sagt, okay, es gibt Vormittagsschichten, es gibt Nachmittagsschichten, es gibt 2-3-Stunden-Schichten. Es gibt Modelle, in denen die Arbeitszeiten auch an Lebensphasen angepasst werden. Oder wenn ich jetzt dran denke, als ich studiert habe, habe ich mit Werkstudententätigkeiten mein Studium finanziert, oder? Und das waren alles Modelle, die für Studenten ausgerichtet waren, aber einen großen Mehrwert auch für die Unternehmen hatten, in denen ich war. Und ich als Studentin habe da wahnsinnig viel gelernt. Ja. Auch wenn ich nur eine Medienanalyse gemacht habe oder und Clips zusammengeschnitten habe und geguckt habe, wie wo gehen die Augenkontakte hin auf dem Screen. Das sind Lebensphasenmodelle. Dann kann es durchaus sein, dass jemand eine Ausbildung, die Lehre im Unternehmen macht. Dann ist die Lebensphase 5 Jahre, 6 Jahre nach dem Modell. Dann verändert sich die Person und dann gibt es vielleicht ein anderes Modell, was aber trotzdem zum Unternehmen passt. Ich denke an Schichtarbeit, wie das Thema Gastronomie. Ja. Kann ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, den Schichtplan selbst zu gestalten? Denke da auch an die
das
Pflege.
Das Homeoffice-Reglement selber gestalten.
Zum Beispiel. Oh, da kann man
du magst dich auch durchaus spannende Diskussionen in unserem Resilient Company Coffee im Kraftwerkerin zum Thema Homeoffice-Reglement.
Und Homeoffice in der Gastronomie fällt mir auch ein. Ja, auch in der Gastronomie geht es administrative Arbeiten. Ja. Vielleicht sind die aufteilbar. Oder warum kann man da nicht ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen, ein bisschen Offenheit, Zufriedenheit fördern bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Vereinbarkeit schaffen. Also das sind mal so eine Reihe Standard-Tools, die teilweise schon angewendet werden, relativ unkompliziert auch einfach mal ausprobiert werden können, wo man aber einfach offen sein muss.
Ich glaube, genau, die Offenheit ist oftmals auch ein bisschen eine Herausforderung für Leaderinnen und Leader. Und zwar führt das zu eben etwas sehr Ungutem. Und zwar die Sichtweise von der Fairness gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also, wenn du jetzt eben vorher auch hast viel Andeutungen gemacht zu Flexibilität und Individualisierung. Warum müssen wir das System für einen Vater oder für eine Mutter anpassen? Alle anderen sind ja dann gleich 9-to-5 da. Oder sie sind im Office und jetzt braucht es für die Mutter oder den Vater irgendwo die Sonderregelung, dass sie auch einen Tag im Homeoffice sein kann. Und all die Themen. Was ich finde, aus voller Überzeugung ist total eine falsche Sichtweise von Leader und Leader ist, dass Gleichberechtigung über auch Unternehmensbereich hinweg, über Teams hinweg, über individuelle Situationen hinweg immer nur dann fair empfunden wird, wenn alle das Gleiche bekommen. Und das ist auch so ein Stumpfsinn. Gleichberechtigung heisst nicht, jeder kommt das Gleiche rüber. Sondern Gleichberechtigung heisst, wir versuchen, die Lebenssituation und damit in dem Kontext die Arbeitssituation für alle Leute so optimal zu machen, dass sie die bestmögliche Arbeit leisten können. Du magst dich an den Schindler-Fall erinnern. Mhm. Schindler hat alle Leute zurück ins Büro geholt. Mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. Oder von einem Tag auf drei. Oder drei Tage auf den anderen. Und ob es ein nachvollziehbares Argument war, weiss ich nicht. Aber ein offiziell kommuniziertes Argument, auch von dieser Kommunikationsleiterin in dieser Medienmitteilung oder in diesen Interviews, war, das sei unfair, weil all die Leute, die auf der Baustelle, also beim Lift montieren und im Service arbeiten, die können ja kein Homeoffice machen. Und das sei unfair, dass die, die im Büro arbeiten, können ein bisschen von daheim arbeiten und darum müssen wir sie alle zurückholen. Und ich meine, das ist jetzt das schlimmste und schlechteste Argument, auch aus Unternehmersicht, das schlechteste Argument. Also, wenn ich ein System habe, wo bis zu einem gewissen Grad Homeoffice das Leben in dem Sinne erleichtert, von Mitarbeitenden dadurch sie ehrlicherweise mehr können leisten und besser können leisten, dann ist es unternehmerisch also wirklich ein doofer Entscheid, denen den Benefit oder die optimalen Arbeitsbedingungen in dem Sinne zu kappen und sie zurückzuholen, aus einem vermeintlichen Fairness-Gedanken. Das ist ein anderes Problem. Das ist das Problem, wo wir auch schon darüber diskutiert haben, Kontrolle gegenüber Vertrauen. Weil man einfach das Gefühl hat, wenn Leute im Homeoffice sind, dann arbeiten sie nicht richtig. Aber wenn die wirklich nicht richtig arbeiten, dann hat man das Problem mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin und nicht mit dem Homeoffice. Und dort darüber einen Fairheitsgedanken rein zu projizieren, ist auch so Bad Leadership. Also das kann nicht das Argument sein. Das ist mir einfach, ja, in deiner Auflistung von der Individualisierung kommt dann oftmals das Argument, ja, wir können es nicht für den einen so machen und für den anderen so machen. Das ist unfair. Doch, das ist fair. Man muss es aber transparent auf den Tisch bringen und kommunizieren. Und wenn es irgendwo einen Auswuchs hat, dass irgendwie immer einer kann da schleifen, weiss nicht was, ja, dann muss man einen Teamprozess etablieren, wo das kann diskutiert werden, auf den Tisch gebracht werden. Und ja, dann wird das vielleicht wieder geändert. Oder man merkt, der nützt das aus und der gehört nicht zum Team. Alles fein. Also nicht spürst mich und lässig und super. Aber das ist so, der Fairheitsgedanke, der finde ich, der ist, also das ist so schlechtes Leadership, das kann einfach nicht das Argument sein.
Ich finde, Fairness ist ein ausgedachter Vorwand dafür, dass man sich die Arbeit nicht machen möchte, einen gewissen Individualisierungsgrad reinzubringen. Ja. Das behaupte ich mit Überzeugung, ohne dass ich es belegen kann, aber es behaupte ich mit Überzeugung. Denn was Unternehmen ja schon auch mal für eine Herausforderung haben, ist, das Ganze auch managen zu können. Mhm. Oder, oh, wenn das jetzt jemand hört, muss ich mir jetzt den Aufwand machen, mit jedem meiner 500 Mitarbeiter zusammensitzen und die persönlichen Bedürfnisse abholen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber es lohnt sich zu einem gewissen Grad. Und das heißt ja nicht, mit jedem Einzelnen unbedingt zusammensitzen, aber allein sich Gedanken zu machen, wenn wir jetzt den Schindler-Fall nehmen, zu überlegen, die eine Mitarbeitergruppe arbeitet einfach im Büro. Die haben andere Bedürfnisse.
Ist mega unfair, die dürfen nie auf Baustelle.
Die dürfen nie auf die Baustelle.
Das ist mega unfair.
Ja, genau. Eigentlich ist es genau das. Und die andere Mitarbeiter ist eben auf der Baustelle. Die haben ganz andere Bedürfnisse. Und die haben sich ja auch teilweise aus einem Grund dafür entschieden, entweder in einem Büro zu arbeiten oder auf einer Baustelle. Auch aus persönlichen Affinitäten heraus, Interessen. Ja, es gibt immer Menschen, die einfach einen Job machen, wo man gut verdient oder einfach sagen, ich kann nicht mit Computer, ich muss draußen sein. Aber alles trotzdem irgendwelche persönlichen Bedürfnisse. Und das Interessante an diesem Argument auch noch zusätzlich zu sagen, ja, wir müssen alles gleich machen, ist, dass unsere westliche Gesellschaft eigentlich super individualisiert ist. Und es ist ein hoher Grad an Bedürfnis von individueller Lebensgestaltung.
Also ich meine, das ist eine ganz klare Tendenz aus den letzten Jahrzehnten. Dann nehmen wir Globalisierung rein, wo verschiedene Kulturen aufeinander kommen, wo das auch nochmal befeuert. Also dann kommt das Generationenthema, hast du vorher angesprochen. Man kann immer darüber reklamieren, dass all die Älteren irgendwie Sonderleistung brauchen, dass die neue Generation jetzt irgendwie nicht performen kann, was aus meiner Sicht auch aus persönlicher Erfahrung einfach schlicht nicht stimmt. Aber okay, das kann man haben. Aber hey, liebe Führungspersonen, die Menschen sind auf dem Arbeitsmarkt, du willst erfolgreich sein. Also find dich damit ab und find Lösungen. Nicht, oder? Also man muss sich mit der Individualisierung einfach auseinandersetzen. Oder man lebt einfach irgendwie letztes Jahrhundert und dann, ja, okay, mal schauen, wie lange das geht. Nicht?
Genau, und um da den Rahmen wieder zu schließen, oder ist das leider eben der Grund, dass das noch nicht vorhanden ist, dass man Vereinbarkeit eben leider doch verargumentieren muss. Und die Herausforderung ist da, den Switch auch zu schaffen von, es ist eben nur, fühlt's mich, spür's mich und ich muss mich jetzt mit den persönlichen Bedürfnissen von jedem auseinandersetzen, hin zu dem Gedankenswitch, um nochmal den Input vom Anfang aufzugreifen. es kann eben ökonomisch erfolgreich dadurch sein. Denn Arbeitgeberattraktivität war jetzt nur ein Punkt. Aber wenn ich Vereinbarkeit fördere, dann habe ich ja noch ganz viele weitere Punkte, die mich einfach ökonomisch erfolgreicher am Ende dastehen lassen.
Sag mal.
Stärkere Mitarbeiterbindung.
Aha. Loyalität,
oder? Reduktion von Fluktuation dadurch, oder? Wieder
zurückgespielt,
Kostenthematik, genau. Weniger Rekrutierungskosten, weniger Onboardingkosten, mehr Ressourcen für effektiven Shared Value, oder ja. Wenn wir auf die Theorie zurückgehen wollen. Entschuldigung.
Schon gut.
Es erhöht aber auch dadurch eine gewisse Flexibilität. Ressourcen können effizienter eingesetzt werden, wenn ich Ausfälle zum Beispiel auch habe, kann ich die besser hin und her schieben,
ja.
Weil ich Mitarbeiter habe, die flexibel sind, die eine gewisse Vereinbarkeit mittragen können.
Also Vereinbarkeit bringt auch so ein bisschen ein verstärktes Rollendenken innerhalb von einem Unternehmen mit, oder?
Wo man
sagt, okay, Teilzeit, was kann der machen, wenn der wegfällt, dann wie ersetze ich es? Wir müssen über Rollenthematik müssen wir dann auch mal noch reden.
Genau. Nebst der Reduzierung von Fluktuation zählt aber natürlich auch geringere Fehlzeit mit ein, oder? Weil es gibt, kennen garantiert alle die Fälle, wo Leute sagen, oh, das kann ich jetzt mit meinem Job nicht vereinbaren, ich melde mich mal krank, damit ich das und das umsetzen kann.
Das geht's?
Das gibt es. Vielleicht würden die Leute es eher eingestehen, wenn sie an Schulzeiten zurückdenken. Ich weiß, dass ich mal, jetzt muss ich aufpassen, dass meine Eltern nicht zuhören, ich weiß, dass ich mal Schule geschwänzt habe, weil ich was anderes erledigen wollte.
Wahrscheinlich hast du wieder einen Fußballmatch oder so. Ja, aber spannend, ich glaube, da nochmal zum Einhaken, oder? Ich als Unternehmer will wissen, wenn jemand eigentlich schwänzt, will er nicht, oder kann, oder noch etwas anderes hat. Ja, das ist doch, das soll nicht lügen. Ich will der Unternehmenskultur und der Kommunikationskultur und sage, hey, look, ich kann morgen das und das Thema, ich will gerne unbedingt, ich nehme zurück zum Familienthema, mit meiner Tochter am Besuchsmorgen gehen von einem Kind gehen. Be present with your child oder bei euren Kind, das ist das Wichtigste, was in der Entwicklung von der Kind kann sein. Zeig Präsenz. Und ich weiss, hey, sag einfach und ich gebe dir die drei kein Thema. Ich weiss, dass du Vollgas gehst und dass die Kultur müsste kommen und dann müsst die Person gar nicht unbedingt schwindeln, warum
genau.
Er jetzt heute nicht ins Geschäft kommt.
Das ist eine gute Überleitung
also
zum nächsten
Kultur,
Punkt.
Oder?
Weil dadurch, dass ich die Flexibilität auch gebe, kann ich auch Produktionszeiten erweitern.
Mhm.
Ich kenne ein Beispiel, wo auch eine Teilzeitmami eigentlich morgens, jeden Morgen um 5 aufsteht, früh aufstehen, passt für sie wunderbar und von 5:30 bis 7 schafft sie einfach das Wichtigste für den Tag ab, sortiert sich, koordiniert sich, gestaltet die Woche, was auch immer gut funktioniert ohne andere.
Das müsste ich ihr ja dann verbieten, wenn ich sage, von 9 bis 5 ist man einfach im Büro.
Richtig, und das funktioniert wunderbar, weil andere, die dann erst irgendwie um 8:30, 9 anfangen, vielleicht schon Sachen von ihr geliefert bekommen haben. Und es gar kein Problem ist, dass sie vielleicht dann erst um 10 wieder weiterarbeitet, weil sie sich in der Zwischenzeit um ihre Kinder hat kümmern können.
Wir haben eine Episode gemacht, vor der zum Thema Policies erarbeiten. Jetzt war ein bisschen anderer Kontext, aber das kommt da einfach auf. He? Achtung, unsere Message da raus ist nicht, jeder darf einfach alles machen und man muss auch als Unternehmer einfach alles zugestanden. Nein. Irgendwann wird es kompliziert, weil wenn die einen nur noch am Morgen arbeiten und der andere nur noch am Nachmittag, dann treffen die sich gar nicht mehr. Und wie ist die Koordination zwischen denen? Hinweis auf Vereinbarungen miteinander, Regeln definieren, Policies erarbeiten, um die Individualität natürlich dort, wo es notwendig ist, auch wieder zusammenzubringen. Also unsere Message daraus ist nicht, jede und jeder soll im Unternehmen machen, was er will, überhaupt nicht, aber Rücksicht nehmen auf Präferenzen, auf Lebenssituationen kann das Unternehmen erfolgreich machen.
Genau, richtig. Und wenn man die Potenziale mal erkannt hat, dann geht's eben weiter. Wenn ich den Punkt nochmal weiter ausführe, ich denke dann auch gerade wieder an Kundenservice, oder? Wenn Leute Bock haben, von 6 bis 8 einen Kundenservice zu machen und im Chat zur Verfügung zu stehen oder an der Hotline, dann erhöht es einfach nochmal das Kundenservice-Fenster für den Betrieb, fürs Produkt, je nachdem, was man ist.
Und ja, da wieder unternehmerisch muss man sich das super zurechtlegen und analysieren. Lohnt sich das nicht? Und dann kann man vielleicht damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas bieten oder auch klar erklären, warum das nicht gemacht werden kann, weil am Morgen um 6 Uhr, keine Ahnung, in meinem Business jetzt niemand eine Anfrage braucht oder die einfache Anfrage den Chatbot macht oder so. Also nochmal auch da, individuelle Lösungen suchen, genau, transparent diskutieren, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und wenn man das kann auf Augenhöhe machen, dann versteht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch, weil jetzt ihr hundertprozentiges Optimum jetzt vielleicht auch nicht ganz genau möglich wäre.
Genau. Und einen letzten Punkt habe ich noch. Hat gar nicht so direkt was mit Menschen zu tun. Aber dadurch, dass ich eine gewisse Gestaltung von Vereinbarkeit habe, und da zählen ja Sachen wie Homeoffice und mobiles Arbeiten, Remote Work generell auch zu, ist noch ein großer Kostenfaktor, indem man zum Beispiel sagt, ich kann die Büroflächennutzung vereinfachen, anders gestalten. Ich muss vielleicht nicht mehr die 15 Etagen Miete zahlen, sondern es reichen vielleicht zukünftig 10. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele Unternehmen schon versuchen, Lösungen zu finden, fortschrittlich denken. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Aber wenn man dann wieder hört, ja, holen alle Leute wieder zurück ins Büro, dann muss man dann das jetzt schon noch
der Kostenpunkt
nehmen.
Ist wieder auf der Seite. Der ist genau. Lang und dann auch Pandemie ist ein mega grosses Thema gewesen. Scheinbar im Moment bei gewissen Firmen, man muss immer aufpassen. Es gibt jetzt einfach auch einige von diesen Geschichten in den Medien, wo die Leute zurück ins Office geholt werden, das zum Beispiel nochmal nehmen. Aber es gibt eben ganz viele Firmen, die eine andere Unternehmenskultur haben, ja, und das anders voranbringen und vielleicht jetzt gerade auch nicht so stark in den Medien sind. Aber ja, da muss man auch wieder eine Abschätzung haben. Und natürlich kommt Kritik sofort wieder auf, wenn ich dir zuhöre, ja, man kann dann Kosten sparen, vielleicht auch, wenn man nicht mehr so ein grosses Büro braucht. So, ja, aber genau, das ist das Problem bei uns im Unternehmen. Die Leute sehen sich gar nicht mehr. Es gibt gar den individuellen und Kaffeemaschinen-Austausch gibt es gar nicht mehr, weil alle einfach individuell arbeiten. Ja, auch das, selbstverständlich, ist eine Herausforderung. Auch dort habe ich eine klare Meinung, dass nur weil man jetzt alle 100% zurück ins Office holt, wahrscheinlich die Unternehmenskultur nicht einfach herkriegt, sondern man sich auch da wieder muss überlegen, was für innovative, gute Ansätze gibt es, um den Austausch in dem Sinn zu fördern. Und vielleicht auch da wieder ein bisschen die Mitverantwortung der Leute mit ihnen nimmt. Oder? Es ist ja dann immer auch noch so ein bisschen ein, gerade aktuell auch wieder in so einem Unternehmen, wo man mitgestalten darf, so der Gap zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitenden. Wir da unten, ihr dort oben, Warnzeichen für gute Lösungen, ehrlicherweise.
Genau, am besten noch irgendwie das Eckbüro mit Ausblick auf die ganze Stadt. als Bonus für die Position. Ich würde mir wünschen, wo du das gerade ansprichst, dass mal diese positiven Beispiele in Medien aufgegriffen werden.
Absolut, ja.
Denn genau das ist ja das Problem. Es gibt Unternehmen, die sich wirklich engagieren, die da Vorbildfunktion auch einnehmen, aber keiner redet drüber. Das ist halt wieder der Punkt, ja, wir meckern einfach zu gern, auch über die Fälle, die dann schockieren oder sind immer gut in den Medien aufzugreifen. Gibt gute Klickzahlen auf den Online-Portalen, genau, der Medien.
Sind wir auch letztes Mal wieder über so ein Beispiel gestolpert, wo man denkt, okay, das ist vielleicht einfach ja Klickhascherei und gar nicht.
Aber gut. Ja, weil dadurch könnten wir einfach unserer Meinung feststehenden Fakt belegen und auch beweisen, dadurch, dass Unternehmen es machen, wenn ihr euch mit den Menschen beschäftigt, dann kommt ihr einfach auch ökonomisch zu einem höheren Erfolg.
Ein absoluter Schritt weiter.
The shared value ist da.
Genau. Und du weißt, dass es das gibt. Eine Empfehlung von unserer Seite, leset neue Narrative. Ein deutsches Magazin, ein deutscher Verlag, wo New Work und genau solche Tendenzen eigentlich auf den Plan bringt. Spannende Ansätze hat, inspirierende Geschichte hat. Und wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann kommt man ein Jahr lang ein gratis Abo über. Ich weiß nicht, ob das jetzt die grosse Motivation ist, um mit uns in diesem Thema zusammenzuarbeiten. Aber wenn wir schon sagen, ja, wir müssen mehr darüber reden, dann abonniert das neue Narrative, da gibt es viel Inspiration in die Richtung.
Wir haben daraus gehend noch eine weitere Überzeugung und du hast eine kleine These aufgestellt.
Genau.
Also eine kleine.
Ich habe mich in dem Kontext ja wirklich auch mal grundsätzlich gefragt. Du weißt, am Shelby geht es immer irgendwann mal auf sehr fundamentale und grundsätzliche Gedanken. Wir haben vorher ein bisschen angesprochen, oder ist mir auch wieder aus dem Gespräch raus, ja, das reinkommen, die Perspektive, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also Chefin, Chefinnen, hocken irgendwie da oben, oder wir da unten. Also das eine gegen das andere. Und dann bin ich auf die Frage gekommen, warum gibt es in unserer Welt eigentlich, in unserer Gesellschaft eigentlich Gewerkschaften? Schrägstrich Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände. Und nicht ein allzu grosser Exkurs, aber klar, Gewerkschaften sind entstanden, Industrialisierung. Zu dieser Zeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter null Recht gehabt. Es hat keine soziale Absicherung gegeben. Wenn man krank war, verletzt war, hat es einfach keinen Lohn gegeben. Punkt, fertig. Also die Macht ist brutal auf der Arbeitgeber, auf der Unternehmerseite gewesen. Und dass man sich dort zusammenschliesst und sagt, wir müssen auch ein bisschen für unsere Rechte kämpfen. Und also, da geht es ja auch um existenzielle Sachen. Also, ich meine, völlig nachvollziehbar, dass es irgendwo Gewerkschaften braucht. Und ich will nicht sagen, dass es sie heute nicht braucht. Aber meine These, oder? Über Basis von unserer Diskussion. Würden Unternehmen die Mitarbeitenden wirklich als Schlüssel zum Erfolg sehen, so wie wir das jetzt auch miteinander diskutiert haben und so wie wir da glauben und auch immer wieder Beispiele ja begleitet und gesehen, wo das richtig gut funktioniert. Wenn das so wäre, dann bräuchte es sich doch eigentlich keine Gewerkschaften. Zwei, drei Sätze dazu. Also nochmal, das menschenzentrierte Denken und Handeln im Unternehmen, nicht nur Milton Friedman Shareholder Value, sondern ich habe auch eine soziale Verantwortung. Ich weiss, dass mit diesen Menschen ich Gewinn mache. Wenn die Menschen gut können performen, wenn sie ein Umfeld haben, wo sie optimal können ihre Leistung bringen, wenn ich sie fair behandle, als Teil von dem Umfeld, wo ich ihnen biete, dann bin ich doch so erfolgreich, wie ich eigentlich nur sein kann. Auch nachhaltig über längere Zeit. Und der Bedarf von Gewerkschaften, also in Konflikte einzugreifen, Ungerechtigkeiten aufzudecken und das auszugleichen, bräuchte es dann doch eigentlich nicht.
Hochspannende These und Frage auch, die wir gerne mitgeben wollen, denn wir wissen, da kann man viel zu diskutieren und es gibt auch viele Argumente auf beiden Seiten, aber nehmt die These mal mit und stellt euch die Frage, wenn ihr mit Gewerkschaften zu tun habt, wenn ihr an Vereinbarkeit, Unternehmenskultur daran arbeitet, mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaffen, gemeinsam auf Bedürfnisse einzugehen, Möglichkeiten zu schaffen. Habt ihr vielleicht Konflikte, tägliche oder wöchentliche Diskussionen mit Gewerkschaften, die dadurch behoben werden können?
Wir plädieren für nicht wir da und ihr dann, sondern wir zusammen.
Genau. Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.